Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Wenn ich traurig war, ich habe immer sehr extrem gelebt, dann hätte ich mir manchmal gewünscht, einfach nicht mehr da zu sein. Ich habe mir aber auch wirklich einmal etwa so mit 4, 5, habe ich mir manchmal mal in der Küche das Messer an den Hals gehabt und mir überlegt, was wäre, wenn ich durchschneiden würde. Und ich habe gespürt, dass da irgendwo eine Sehnsucht ist. Also die Sehnsucht, die hatte ich schon als kleines Kind gehabt. Eine Sehnsucht nach dem Sterben, die Todessehnsucht, ist immer wie da gewesen.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Florida Zimmermann wacht zwischen Welten auf. Einerseits im Libanon während dem Bürgerkrieg, andererseits in Deutschland und in der Schweiz. Als junges Mädchen radikalisiert sie sich und wird Teil einer Terrormiliz, kommt dann aber mit 10 zurück in ihre Pflegefamilie in der Schweiz. Aber die Unruhe geht weiter. Obwohl alles um sie herum stimmt, ist Florida getrieben von einer Paranoia. Sie sehnt sich immer wieder danach zu sterben. Heute lebt Florida ihren Traum. Mit ihrem Mann zusammen leitet sie das offene Haus und lebt dort mit jungen Erwachsenen in Krisensituationen. Sie bietet ein sicheres Zuhause. Eine Geschichte wie aus einem Roman. Schön, los ist zu. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Florida.
Merci.
Hier im Vis-à-vis. Schön, dass du da bist und von deiner Geschichte kannst erzählen. Es ist eine geballte Ladung, deine Geschichte. Du hast viel erlebt. Manchmal, wenn man dir zulässt, finde ich, es klingt fast so ein bisschen wie aus einem Roman, den man müsste erfinden oder den man hätte müssen erfinden. Aber es ist wirklich dein reales Leben. Wie empfindest du es, wenn du so zurückschaust auf dein Leben?
Ja, nein, eigentlich nicht wie ein Roman. Nein, es ist wirklich mein Leben. Für mich ziemlich alltäglich. Ich war mir, glaube ich, auch lange nicht bewusst gewesen, dass das so viel Besonderes hat. Aber ich bin halt auch überzeugt, dass jeder eine besondere Geschichte hat. Für hier in der Schweiz ist es vielleicht ein bisschen sehr exklusiv, aber wir haben alle unsere Geschichte.
Ich glaube, es ist ein bisschen eine fremde Geschichte, auch weil du aus dem Libanon kommst, aus einer Kultur, die ja, für mich vielleicht auch ein bisschen fremd ist. Florida ist ja ziemlich gleich auch ein spezieller Name für jemanden, der aus dem Libanon kommt. Wie ist das gekommen, dass du Florida heisst?
Das weiss ich im Fall gar nicht. Das ist wirklich eine Geschichte, die ich nie herausgefunden habe. Meine Mutter hat mir das nie können sagen. Aber sie hat mich Florida genannt. Ich hatte lange auch sehr Mühe mit meinem Namen. Keine Ahnung, warum. Ich habe gefunden, es heisst nicht mehr Florida, nur ich. Zwischenzeit weiss ich, es gibt ganz wenige, die wirklich auch so heissen. Aber nach langer, langer Zeit habe ich erfahren, dass der Name «Die Blühende» heisst. Und seitdem habe ich eigentlich sehr Freude an diesem Namen.
Ja, okay. Also du bist im Libanon geboren. Kannst du uns sehr ein bisschen zurücknehmen? In was für Verhältnis bist du hineingeboren worden?
Ja, es war gerade Krieg gewesen. Das sind mal die politischen Verhältnisse. Meine Mutter ist selber auch gerade ein bisschen in einem Krieg gestanden. Sie hatte einen Mann gehabt, den sie musste mit einer anderen Frau teilen. Von dem her habe ich meinen Vater nicht viel gesehen. Und so ein bisschen ungeregelte Verhältnisse, würde ich jetzt sagen. Ein bisschen Ausnahmezustandverhältnis. Genau.
Du bist eben während dem Bürgerkrieg aufgewachsen im Libanon. Bis du 3 warst, aber du hast dort Erinnerungen an die ersten frühen Jahre. Was für Erinnerungen hast du, was für prägende Erlebnisse?
Also ich kann mich wirklich an etwa 3 Wohnungen erinnern, wo wir drinnen gelebt haben. Ich kann mich an einen Bombenangriff erinnern. Ich kann mich erinnern an meinen ersten Kindergartentag, obwohl man sich dort nicht Kindergarten vorstellen kann, sondern mehr so ein Alphabet lernen in einer Schule mit einfach 3-Jährigen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann dann früh am Morgen Richtung Flughafen sind gegangen, um nach Deutschland zu fliegen.
Also unterschiedliche Wohnungen schon mit 3. Das heisst, du bist schon ganz früh, ganz oft umgezogen.
Ja, ich würde sagen, ich habe wirklich sehr eine entwurzelte Kindheit gehabt. Ich bin nie lang sesshaft gewesen, was für mich auch später nicht einfach ist gewesen. Aber ja, das ist genau das. Es ist schon damals, gibt's 3 Wohnungen, wo ich mich daran erinnern kann. Wie zurück. Das heisst, bin ich wirklich nie lang am Nord geblieben.
Aber du bist immer mit deiner Mutter gewesen?
Genau, ja.
Aber nicht unbedingt mit deinem Vater, oder?
Nein, der war nicht immer dabei gewesen, ja.
Nachher mit 3, kannst du dich erinnern, seid ihr an den Flughafen gegangen? Es ist nach Deutschland gegangen. Woher seid ihr geflogen? Warum seid ihr nach Deutschland?
Mein Vater, der den ich eben nicht viel gesehen habe. Der ist nach Deutschland geflüchtet und hat uns nachher geholt. Das haben wir wirklich so das Privileg gehabt, einfach dürfen in ein Flugzeug zu hocken und direkt nach Deutschland zu gehen, nach Berlin. Wir waren dann in West-Berlin. Wie lange, weiss ich nicht, aber eine Weile. Und haben dann auch später in Westen rein können, ins Ruhrgebiet.
Mhm. Du mit deiner Mutter?
Ich mit meiner Mutter. Mein Vater hat uns ja wie nachgeholt, aber wir sind gleich nicht mit ihm gewohnt. Es hat sich dann schon so eine Distanz angebahnt zwischen ihm und meiner Mutter. Und ich habe ihn dort, glaube ich, etwa 2 oder 3 Mal gesehen, mehr nicht. Und kurz darauf ist er dann ausgewiesen worden. Aber wir dürfen bleiben.
Mhm. Du bist dann mit deiner Mutter ins Ruhrgebiet gezügelt, bist aber auch sehr oft allein daheim gewesen. Wie hat so dein Alltag ausgesehen denn?
Ja, ich bin wirklich eben viel alleine gewesen, wo meine Mutter hat wollen arbeiten. Sie hat nicht daheim bleiben. Sie hat, glaube ich, nicht müssen. Der Staat hat, glaube ich, schon geschaut, aber sie hat wollen arbeiten, hat auch Nachtschichten gehabt. Und das bin ich halt manchmal schon in der Nacht daheim gewesen. Ohne, dass sie mir das gesagt hat, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und gemerkt, ich bin ganz allein. Bin dann zu den Nachbarn rauf. Bin oft auch auf dem Fenstersims gehockt, wo sie am Arbeiten war oder unterwegs war und ich allein war. Also ja, ich war einfach allein gewesen. Genau.
Und die Nachbarn, die sind auch darauf aufmerksam geworden, oder? Dass du so oft alleine bist.
Ja, das hat eigentlich aber niemand so gross interessiert. Es war einfach schon, es war halt so gewesen. Ich bin alleine und ich kann ja zu ihnen kommen. Aber wir haben eine Familie kennengelernt, eine Schweizer Familie, die in der gleichen Strasse dort eine Gemeinde geleitet hat. Also er war Prediger in der Gemeinde gewesen.
Also in einer Kirchengemeinde?
In einer Kirchengemeinde, genau.
Mhm.
Und die sind uns auch ein paar Mal besuchen und die haben mich oft auch alleine gesehen. Und sie haben auch meiner Mutter mal angeboten, dass sie doch einfach durch die Woche durch zu ihnen kommen könnte. So quasi wie Pflegeeltern für mich sind. Und am Wochenende kann ich wieder zu meiner Mutter und sie haben selber Kinder und dann kann ich auch mit den Kindern in die Schule, mit den Kindern in den Kindergarten. So. Und das haben wir dann auch gemacht.
Und wie war das für dich?
Ja, das war für mich eine willkommene Abwechslung. Ich habe das sehr geliebt. Das war für mich schön. Ich habe viele Geschichten gehört aus der Bibel, viel gespielt mit den Kindern, ich habe Unterstützung bei den Aufgaben in der ersten Klasse, bei den auch in der ersten Klasse bei ihnen. Und das war für mich wirklich ein schöner Ort, wo ich mich daheim gefühlt habe. Am Wochenende bin ich zu meiner Mutter und dort war natürlich gerade das andere extrem. Ich war total frei. Ich durfte bis weit über Mitternacht Fernsehen schauen, wenn ich wollte. Ich durfte essen, was ich wollte. Ich war dauernd unter Erwachsenen. Damals hat mich das gar nicht so gestört, aber ich habe gleich auch gemerkt, dass ich sehr in einer zerrissenen Welt war, dann schon.
Mhm, also in Extremen, oder? So vom einen Extrem ins andere.
Ja, genau.
Was würdest du sagen, was hat das bei dir gemacht? Wie hat das dich geprägt?
Ich glaube, meine ganze Kindheit hat mich eigentlich geprägt, oder was es mit mir gemacht hat, ist, dass ich sehr anpassungsfähig geworden. Also ich habe mich immer anpassen, wo ich war, habe ich das zum Besten gegeben, was es gerade dort gebraucht hat.
Mhm.
Aber ich war auch oft so ein bisschen auf der Suche nach mir selber. Ich hätte das natürlich damals nie definieren können. Was ist das? Aber ich weiss, dass ich schon sehr, sehr früh nach dem Sinn von meinem Leben gesucht habe, ob das damit zu tun hat, dass ich halt viel entwurzelt war, schon als ganz klein, dass ich nie wie richtiges Zuhause hatte oder gewusst habe, wo ich hergehöre. Aber ich habe mich schon ziemlich früh, schon sehr, sehr früh habe ich mich damit befasst, wie es wäre, wenn ich sterben würde und warum das ich lebe.
Mhm. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also sind das Gedanken gewesen, die du dir gemacht hast? Und
ja, also wenn ich traurig war, ich habe immer sehr extrem gelebt, dann hätte ich mir manchmal gewünscht, einfach nicht mehr da zu sein. Ich habe mir aber auch wirklich einmal etwa so mit 4, 5, habe ich mir mal in der Küche das Messer an den Hals gehabt und mir überlegt, was wäre, wenn ich durchschneiden würde. Warum das Messer? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen von Kultur her. Bei uns wird noch viel so einfach mit dem Messer, eben ein Tier wird ja so geschlachtet, für mich, glaube ich, so naheliegend gewesen. Als Kind habe ich da nicht viel weiter überlegt, wie kann ich mir mein Leben nehmen, sondern ich habe mir wirklich überlegt, wenn ich jetzt mit dem Messer durchschneiden würde und nicht mehr da wäre, was wäre denn? Und ich habe gespürt, dass da irgendwo eine Sehnsucht ist. Also die Sehnsucht, die habe ich schon als kleines Kind gehabt. Eine Sehnsucht nach dem Sterben, die Todessehnsucht, ist immer wie da gewesen.
Mhm. Ist das ein Moment, wo du allein bist? Also bist du dort eingebettet gewesen? Bist du dann bei der Familie daheim gewesen? Oder allein daheim?
Nein, das ist alleine daheim bei meiner Mutter. Bei der Familie hatte ich nicht solche Gedanken gehabt. Auch wenn mich Kinder Schritt hatten oder so, da habe ich nicht gerade nach dem Sinn von meinem Leben gesucht. Aber ich glaube einfach so die einsamen, ruhigen Momente, die haben mich aber dazu gebracht, wirklich zu überlegen, warum bin ich hier.
Mhm. Du bist 4 Jahre so hier gewesen, also in Deutschland gewesen, hast dort mit dieser Pflegefamilie gelebt, durch die Woche, am Wochenende bei deiner Mami. Und dann hat es geheissen, ihr müsst zurück in Libanon.
Mhm.
Was hat das für dich bedeutet?
Ja, ich bin jemand, der extrem gut mit neuen Situationen zu Schlag kommt. Also ich bin auch sehr begeisterungsfähig. Natürlich habe ich, glaube ich, im ersten Moment gerade gewusst, ich muss da Leb wohl sagen, habe vielleicht auch das Ausmaß nicht ganz so gecheckt mit Sydney und habe mich einfach auf das Neue gefreut. Ich habe gedacht, mal, also wir sind über Umwege, wir sind zuerst mal auf Kuwait, haben dort probiert, Asyl zu finden und zu Kuwait habe ich gewusst, da werde ich meine Cousinen wieder sehen und wo ich ganz früher mal habe kennengelernt gehabt und wieder bei meiner Tante, bei meinem Onkel sein. Und das habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich bin wie immer offen auf das neue Abenteuer, das auf mich wartet.
Ja, du hast dich gefreut.
Ja, eigentlich schon, ja.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn ich meinen Kindern sage, schon nur das Gedankenspiel umzuziehen oder so, ist für sie so, wow, helfen, nein.
Ja, das ist bei meiner Tochter übrigens auch so. Aber irgendwie, ich glaube, ich habe schon zu viel hinter mir gehabt. Ich war ja auch in Deutschland schon 3-mal zügig gsi und bin im Libanon eben mindestens schon 3-mal zügig gsi und habe dort das immer gewusst gehabt, solange meine Mutter an meiner Seite ist, dann packe ich aus. Das ist so ein bisschen wie mein Motto gsi.
Ja. Die sind dann zurückgegangen. Und eigentlich auch wieder eine ähnliche Situation. Deine Mami war weiterhin auch viel weg gewesen, viel unterwegs gewesen. Wo bist du denn da gewesen? Also was hat sie mit dir gemacht?
Also Anfangszeit bin ich einfach bei Onkeln gewesen, bei Tanten und bei Bekannten, auch Leute, die ich nicht kennt habe. Ist nicht immer einfach gewesen. Ich habe mich auch probiert, auch dort eben anzupassen und reinzugeben. Ist mir oft auch gelungen. Ich habe manchmal aber auch nicht gewusst, wenn sie wieder zurückkommt. Das hat sehr viel Verunsicherung mit sich gebracht. Weil doch meine Mutter so ein bisschen die einzige Konstante in meinem Leben ist gewesen. Und das ist für mich nicht einfach gewesen. Aber ich habe gewusst, sie geht eine Wohnung suchen, ein Haus, ein Wohnigli, ein Zimmer. Wir haben auch mal sogar in einem Schulzimmer gewohnt. Also sie hat einfach ein Bleiben für uns gesucht. Und ich habe gewusst, das macht sie, um uns ein Zuhause zu ermöglichen. Und ich habe mich wie auf das gefreut. Und sie hat einen Job gesucht. Und das ist für mich der Anfang immer bei einer neuen Familie oder wieder abgeholt zu werden, wieder nicht mehr Angst deponiert zu werden. Das ist für mich gar nicht einfach gewesen, weil ich bin ja gleich immer die Fremde gewesen. Aber ich habe immer probiert, das Beste daraus zu machen und nicht gross aufzufallen und ja, damit zu machen. Und das ist aber dann irgendwie vergangen und dann ist sie wieder gekommen. Und als ich das letzte Mal kam und gesagt habe, so, jetzt habe ich etwas, habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut, für mit ihr in unser Zuhause zu gehen.
Mhm. Was war das für ein Zuhause? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie habt ihr nachher gewohnt?
Wir haben dann eigentlich in einem Keller gewohnt. Wir würden das jetzt wirklich so ein bisschen, wie halt eine Firma, die sich unterirdisch irgendwo einquartiert hat, so ein bisschen so anschauen. Man hat vor Stegen von oben eigentlich in unsere Wohnung reingesehen. Es war wie nicht zu gewesen. Wir haben nicht eine richtige Tür gehabt. Es war so eine Gittertür gewesen. Aber wir haben eine Küche gehabt und vor allem haben wir einen Kühlschrank gehabt. Meine Mutter hat uns einen Kühlschrank geleistet. Da haben wir fast ein Fest gefeiert, dass wir das haben. Und haben dort ein Zimmer gehabt und ein kleines WC und das war unser Zuhause gewesen.
Also ein Raum, wo ihr zusammen dort genau. Wo alles drin war, Küche,
ja, Bett, genau.
Alles. Wie würdest du deine Beziehung zu deiner Mutter beschreiben, so in dieser Zeit?
Bis zu dem Zeitpunkt war sie eben wirklich mein Ein und Alles gewesen. Sie ist einfach, ich habe mich auch sehr über sie identifiziert. Also wenn es ihr gut gegangen ist, ist es mir gut gegangen. Wenn sie gerannt hat, habe ich gerannt. Mir ist wichtig gewesen, dass es ihr gut geht. Das ist mein Lebenssinn gewesen. Das ist eigentlich meine Lebensaufgabe gewesen. Und darum habe ich, glaube ich, auch oft gelitten, wenn ich so viel alleine war oder wenn ich nicht gewusst habe, wo sie ist oder wie es ihr geht.
Mhm. Und zum Vater, hast du denn noch Kontakt gehabt?
Nein, den Vater habe ich ziemlich früh aus den Augen verloren. Also nach Deutschland habe ich ihn gar nicht mehr so gesehen. Ich habe gar nie eine enge Beziehung zu ihm gehabt, weil wir die ja gar nicht so aufbauen konnten. Und es hat dann geheissen, beim Rückflug oder bei Rückkehr in Libanon hat es dann geheissen, dass mein Vater jetzt gestorben ist. Und von dem bin ich dann ausgegangen. Das hat mit mir nicht viel gemacht, wo ich nicht eine Beziehung hatte. Aber ich habe gewusst, okay, dann bin ich jetzt halt ohne Vater.
Mhm. Und eines Morgens war ein ziemlich wichtiger Tag. Hat es geklopft, der Tür bei euch daheim. Und ist ein Mann vor der Tür gestanden, der dein Leben ziemlich wie in eine neue Richtung auch gelenkt hat. Was ist denn dort passiert? wo du die Tür aufgetan hast.
Genau. Also, der Libanon hat in der Zwischenzeit politisch natürlich ein grosses Problem gehabt. Also, wir waren im Bürgerkrieg und das hat es bei uns keine Einrichtungen gegeben für Sozialhilfen oder ein Militär gehabt, das wirklich zu lang geschützt hat, sondern es hat Milizen gegeben. Jede Partei, jedes Volk in unserem Volk hat in dem Sinn eine eigene Partei gehabt. Und das war ein Mann, der wie eine, soll man sagen, ein Quartier- oder Abteilungsleiter war in ihrer Miliz. Die hat Herrgott ML geheissen, die gibt es heute noch. Und hat sich bei uns eigentlich gehört, dass da eben wir einen Anspruch auf Geld haben, wo sie als Miliz eben auch weise und halbweise die unterstützen. Und er hat uns wie gesagt, ob wir dort bereit wären oder möchten von ihnen die Hilfe annehmen. Und für uns ist das natürlich etwas Grossartiges gewesen, also dass man wirklich Unterstützung bekommt. Meine Mutter ist ja immer auf der Suche gewesen nach einem Job. Sie ist Analphabetin gewesen. Sie hat nicht können etwas machen, wo sie viel Geld hat reinbringen können. Sie war angewiesen gewesen, dass sie putzen kann. Im Kriegszeit sucht man nicht unbedingt Putzkräfte. Also, wir sind wirklich ein bisschen verloren gewesen. Und das ist er für uns natürlich jemand gewesen, der wirklich eine gute Nachricht hat gebracht.
Also, er hat dann wirklich regelmässig euch Geld gebracht.
Genau, genau.
Mhm. Aber es ist nicht nur beim Geld geblieben, oder? Er ist auch sonst dann beziehungsmässig für dich eine wichtige Person geworden. Er ist fast ein Vaterersatz geworden. Was hat sich da für eine Beziehung entwickelt?
Ja, ich denke, mir hat es gut getan, dass er sich wie um mich kümmert, mal, eben, dass er Geld bringt. Das war natürlich etwas Schönes gewesen, aber was mir noch viel, viel mehr Eindruck gemacht hat, ist, dass er mich wahrgenommen hat. Dass er wie aufmerksam auf mich geworden und mich gefragt hat, ob ich eigentlich mal mit ihm kommen will, ob ich ein bisschen den Koran kennenlernen will. Er würde mit mir in den Koran schauen, er würde mir mal zeigen, wie man sich anlegt als Muslima. Und ich bin da eigentlich sofort Feuer und Flamme gewesen und habe eigentlich mich wirklich in das Abenteuer gestürzt mit ihm los. Also, wir haben ihn ja schon gekannt, aber nicht weiss nicht, wie gut. Und dann, dann bin ich mit ihm gegangen und bin offen für die Welt, die er mir da zeigen will. Und bin auch wirklich voll in dieser Welt angekommen.
Was heisst das? Du bist in dieser Welt angekommen? Also in dieser Miliz, das ist eine Terrormiliz, oder? Wie bist du dort angekommen?
Ja, am Anfang bin ich mit ihm eben wie, schauen, wo ist die Koranschule, wo kann man den Koran lernen, was drinnen steht, wie legt man sich an? Er hat mir das Kopftuch gekauft, hat mir das Kleid gekauft und hat dann extra für mich lassen, die typischen muslimischen Gewänder eigentlich anrichten, also lassen zuschneiden und hat sich wirklich um mich gekümmert, hat mir diesen Frauen vorgestellt, die in der Miliz sind. Da bin ich bei denen gewesen und da habe ich mich natürlich, bin ich dort gerade wirklich gut angekommen. Wo ich gemerkt habe, ich bin jemand Wichtiges in dieser Miliz. Ich werde wahrgenommen, ich bin an Einsätze mitgegangen, wenn wir Demonstrationen hatten, wenn wir irgendeinen Anlass hatten. Und immer mehr bin ich aber auch mit ihm allein unterwegs gewesen und seinen Kameraden mit der Miliz, die wirklich an der Front auch im Kampf ist.
Und du hast wirklich auch den Umgang mit Waffen gelernt, oder?
Ja, genau. Das ist ein wichtiger Teil gewesen, ein Teil, der mir auch Spass gemacht hat und wo ich gerne eigentlich ja ausgeübt habe.
Und wie viel vom Krieg hast du mitbekommen? Weißt, wie viel von Front?
Also den Krieg selber habe ich natürlich in vollen Zügen mitbekommen. Wir sind an einem Ort gewohnt, wo, wenn es oben geschossen hat, hat es gerade von allen Seiten geschossen. Und an der Front bin ich etwa zweimal gewesen, wo ich noch so am Lernen gewesen mit Schiessen. Aber ich habe auch eine Nacht an der Front übernachtet und wie ganz alleine aufgewacht in diesem Haus. Es war dann wirklich ein schreckliches Erlebnis gewesen, wo ich gewusst habe, wir sind eigentlich in findlichem Gebiet, haben wir eingenommen gehabt und habe gewusst, sie sind das jetzt wahrscheinlich am Zurückerobern. Und ich bin in dieser Nacht aufgewacht und alle Männer sind weg gewesen und ich bin allein gewesen. Und das ist wirklich, glaube ich, eine von der schlimmsten Nächte in meinem Leben gewesen. Und da bin ich auch direkt an der Front gewesen, nicht am Schiessen, aber an der Front. Und sonst aktiv an der Front bin ich etwa zweimal gewesen.
Es ist unglaublich, oder? Also, wie alt bist du denn gewesen?
Da bin ich etwa 9 gewesen.
Als 9-jähriges Mädchen mit Waffen an der Front im Krieg.
Ja, unvorstellbar.
Unvorstellbar, ja?
Ja, das verstehe ich jetzt im Nachhinein schon auch. Aber für mich war es meine Welt gewesen. Für mich war es meine Realität, mein Leben. Also, das hat für mich auch dazugehört und ist auch für niemand anders etwas. Klar, ich war das einzige Mädchen gewesen. Das hat, ist daher gekommen, da, dass ich eben keinen Vater hatte. Und, so Sachen können machen. Und meine Mutter hat mich am Anfang auch gerne mitgeschickt. Sie hat da jetzt kein Problem damit gehabt. Und darum bin ich auch das einzige Mädchen gewesen. Und die Jungs sind ein bisschen älter gewesen als ich. Und natürlich hat es auch viel Ältere gehabt. Aber es ist eigentlich wie in unserer Kultur oder im Nahen Osten eigentlich total normal, dass Kinder an der Front sind.
Mhm. Deine Mutter hat es eigentlich noch gut gefunden, dass du dort Einzug findest in deine Miliz. Aber sie hat dann auch irgendwann einen Moment gegeben, wo sie es nicht mehr so gut gefunden hat, wo sie ihr ein bisschen unwohl geworden ist. Warum ist sie ihr unwohl geworden?
Ja, das hat, glaube ich, mehr mit ihrem persönlichen Leben zu tun gehabt. Meine Mutter war immer Rebellin gewesen. Sie hat das in ihrem Leben so geschafft. Sie hat selber eine recht schwierige und schlimme Geschichte gehabt und hat aber immer einen eigenen Willen gehabt und hat sich eigentlich auch gegen die ganze Frauenfindlichkeit, auch, wo ihr entgegengekommen ist oder wo man bei uns gelebt hat, sich auch gewehrt. Und ist das, dass sie eine Rebellin ist, so eine als Rebellin, ja, hat man es auch angesehen, dass sie eine Rebellin ist. Und,
also ihre Kleidung, wie sie sich
gerne. Ihre Kleidung, im Auftreten, genau. Mhm. Sie hat sich nicht verschleiert, sie hat enge Hosen getragen, sie ist kurzärmlich rumgelaufen. Sie ist also fast eher provokativ gewesen, als jetzt nur, dass sie sich nicht verschleiert hätte. Und sie hat gemerkt, dass ich immer extremer werde, dass ich sie immer mehr verachte, dass die Miliz uns immer mehr entzweit, wo ich mich wie haben müssen, langsam entscheiden, kann ich mit dieser Überzeugung, die ich hatte, ich war so mit ganzem Herzen Muslima gewesen und habe so mit ganzem Herzen versucht, dem Gott eigentlich alles zu geben, was er braucht, damit er mit mir zufrieden kann werden, damit ich auch den Frieden finde, den ich dir schon vorher erzählt habe, dass ich als Kind immer den Sinn von meinem Leben gesucht habe. Da habe ich natürlich in der Miliz noch viel, viel mehr gesucht und habe das Gefühl gehabt, mit diesen fünf Standbeine vom Islam, dass wir die schaffen. Also wenn ich das alles einhalte, dann bekomme ich den Frieden. Und wenn du in das Extrem hineingehst und eine Mutter hast, die genau das Gegenteil lebt und ehelos lebt, aber gleich auch Beziehungen hat, dann fängt es natürlich die selber an zu verreissen. Und das hat sie natürlich auch gemerkt. Und die Männer haben natürlich mich da in diesem Gefühl auch sehr unterstützt.
Also die Männer von Miliz reden jetzt haben wir über deine Mutter auch anfangen austauschen eben, und sind eigentlich zu einer gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass sie eben nicht der islamischen Vorstellung von einer Frau entspricht, oder? Genau. Dass man eigentlich etwas gegen sie muss vornehmen.
Genau. Aus dem Grund, weil ich, glaube eine wichtige Person war für sie, haben sie dann, also für die Miliz selber, haben sie gefunden, ich gehöre zur Miliz und sie müssen mich schützen vor ihr. Und da ist dann der Gedanke entstanden, wir müssen sie wirklich eliminieren. Und wie machen wir das am besten, ohne dass noch andere verletzt werden? Das ist wirklich das Thema gewesen. Und da weiss ich noch, dass man darüber geredet hat, es gäbe so Sprengstoff, den man auf das Dach tun kann, der gegen innen explodiert und nicht gegen außen. Und wir sind wirklich voll in dieser Kommunikation innen gewesen. Und ja, ist für mich auch schlimm, das müssen zu sagen, aber ich bin dann wirklich auch Feuer und Flamme voll dabei gewesen, habe mir, glaube ich, keine Sekunde überlegt, wie das wäre, oder was das ganz genau heisst, und wäre wirklich bereit gewesen, das Opfer zu bringen, wo ich gefunden habe, sie entspricht nicht dem, was wir als Maßstab setzen. Mhm. Genau.
Das hat deine Mutter natürlich mitbekommen und gespürt. Und sie hat Wege gesucht, um dich dort eigentlich wie rauszuholen. Sie hat Kontakt wieder aufgenommen zu dieser Familie, wo du in Deutschland bei ihnen gewohnt hast. Es war eine Schweizer Familie, die mittlerweile in der Schweiz ist. Wie hat sie zu ihnen den Kontakt wieder gesucht und aufgebaut?
Ja, also dazu muss ich sagen, die Familie hat wirklich 3 Jahre lang nicht mehr von uns gehört. Also sie hat keine Ahnung gehabt, wo wir genau sind. Sie wusste, wir sind im Libanon. Das haben sie, glaube ich, noch mitbekommen, dass wir von Kuwait in Libanon sind. Aber dann haben sie nie mehr etwas gehört. Und wir haben nicht gewusst, dass sie in der Schweiz sind. Und das ist für mich wirklich ein wahnsinniges Wunder, wenn ich darüber nachdenke. Sie sind in der Zwischenzeit in die Schweiz gezügelt und haben ein halbes Jahr die Post nachgeschickt. Und meine Mutter hat genau in diesem halben Jahr hat sie mit ihnen Kontakt aufgenommen. Sie hat ihnen eine Kassette aufgenommen, weil sie Analphabetin ist, hat sie keinen Brief können schreiben, hat ihnen eine Kassette auf ein Tape geredet und hat mit ihrem Deutsch, was sie noch hatte, nach 3 Jahren, hat sie mit einem gebrochenen Deutsch, hat sie wirklich probiert zu sagen, ob sie können schauen, dass wir wieder zurück nach Deutschland könnten kommen und wenn nicht, wir beide, dann wenigstens ich, wo ich muss raus. Ich muss aus diesem Gebiet raus, es tut mir nicht gut.
Mhm. Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Das Tape hat sie erreicht, eben, weil die Post ist nachgeschickt worden, also in die Schweiz, wo sie mittlerweile gelebt haben. Und sie haben das wirklich zustande gebracht, dass sie die in die Schweiz holen konnten.
Ja, sie haben uns dann wirklich umgehend geantwortet und haben ihr gesagt, sie können nur mehr holen, weil sie müssen bürgen. Für zwei Menschen können sie nicht bürgen. Und sie würden aber alles versuchen, dass sie mich in die Schweiz holen können. Was sie das wie geklärt hat, ist meine Mutter zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, wieder zurück zu dieser Familie zu gehen. Und sie wäre in der Schweiz. Und bei mir ist es so gewesen, in der Zwischenzeit bin ich mich schon am Verändern gewesen. Ich habe in dem ganzen, Kampf und Überleben und in dem Hass innen und in meiner ganzen Verlorenheit eigentlich in dem Libanon innen, habe ich angefangen zu zweifeln, immer mehr angefangen zu zweifeln an dem Glauben. Ich habe gemerkt, irgendwie hat es für mich langsam keine Hänge auf Füße. Mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo ich als kleines Mädchen mal etwas verloren hatte und gewusst habe, meine Mutter ist sehr streng. Also wenn ich etwas verliere, kann sie, dass ich Schläge kassieren. Habe ich dann, nachdem dass ich alles durchsucht habe, habe ich gebetet und habe es dann gefunden. Und das ist mir in der Zeit, wo ich im Libanon eigentlich war und gerade so auch in meinen, am Verzweifeln war und in meinen Fragen bin gestanden, ist mir plötzlich die Geschichte in den Sinn gekommen, dass ich Jesus konnte, überall, wo ich bin, eigentlich mit ihm reden und dass ich ihn um das Spielzeug konnte, bitte uns gefunden habe.
Und das war dann wieder Jesus gewesen, das war nicht echt Gott gewesen.
Nein, dann ist, das war Jesus gewesen. Ich weiss auch, dass ich als Kind zu Jesus gebetet habe. Denn das ist, ich habe in Sonntagsschule und in Kinderstunde habe ich von Jesus und von Gott gehört. Und Gott ist für mich, hat dann wie begriffen gehabt, ah, Gott will der Vater für mich sein, auch wenn ich keinen Vater habe. Ist er einer. Aber das ist irgendwie in der Zeit im Libanon ist das verschwunden. Ich habe zwar immer noch gewusst, dass es da einen Gott hat gegeben und ich bin fasziniert gewesen von diesem Gott, aber ich war viel zu fest eigentlich in dem Islam drin gewesen und in dieser Miliz drin gewesen. Ich habe meinem Lebenssinn viel mehr dort probiert, den Halt zu geben, als das zu hinterfragen, was ich glaube. Aber in dieser Zeit ist das gerade wie aufgekommen, weil ich einfach gerade nicht mehr zu tun hatte. Also die Miliz war gerade sehr aktiv an der Front gewesen, hat mich nicht mehr holen. Also wir hatten kein Telefon, wir hatten keine Busse, ich konnte nicht einfach gehen, ich immer musste darauf warten, dass sie mich abholen konnten. Und sie haben mir gerade eine Weile alleine daheim gelassen, bei meiner Mutter, und bei mir sind die Zweifel gekommen. Mhm. Und in dieser Zeit innen ist der Gedanke gekommen, dass es doch da Jesus hat gegeben, wo ich wirklich kann, jederzeit mit ihm reden. Und das ist so etwas Faszinierendes gewesen, wo das im Islam nicht möglich ist. Dort hast du deine 5 Gebete und für irgendetwas beten geht gar nicht, gibt's nicht.
Also für etwas spezifisch, persönliches,
ja,
oder so?
Das ist auch ein vorgängiges Gebet. Ja.
Und in dieser Zeit ist dann eben deine Mutter gekommen und gesagt, hey, du kommst zurück zu dieser Familie. Und das ist für dich eine schöne Option. Ich probiere mir so jetzt vorzustellen, du bist dort radikalisiert in dieser Terrormiliz, machst du sogar Gedanken darüber, ja, über einen Mordanschlag, deine eigene Mutter umzubringen.
Mhm.
Das könnte ja auch sein, nein, ich gehe sicher nicht dort, das ist eine ganz andere Welt, das ist eine falsche Welt, da gehe ich sicher nicht zurück. Aber es hätte gereicht, wieder zurückzugehen.
Also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich eben der Zweifel, die Leere, die ist ja immer da gewesen. Ich habe es probiert zu füllen mit dem Auftrag, ich habe es probiert zu füllen mit Patriotismus, mit dem Hass gegen die Juden, gegen Israel. Mit dem habe ich es wie probiert zu füllen. Aber es ist immer, die Leere ist eigentlich immer wieder da gewesen, die ist nie weg gewesen. Und wo ich gerade so gegen Schluss auch ein bisschen wie bei allein gelassen worden von Miliz, habe ich mir eigentlich vorgenommen, okay, jetzt muss es Ende sein, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Ich muss meinem Leben einen Sinn geben. Und es ist dann so vor einer Sprengstoffausbildung gedreht gewesen. Man konnte eine Sprengstoffausbildung machen an einer Schule oder an einem Kurs, der im Versteck war. Und also du bist wie 2 Monate verschwunden. Und niemand hat gewusst, wo du bist. Das passiert halt im Krieg noch zwischendurch. Und dann hast du dich, nach diesen 2 Monaten, hast du Auftrag bekommen, hast ein Attentat begangen und dich selber in die Luft gesprengt. Und hast du das eigentlich wie den Raum gehabt, weil du hast auch ein Abschiedsvideo gemacht, was ausgestrahlt worden ist über die Medien und hast eigentlich auch die hundertprozentige Sicherheit gehabt, dass du im Paradies wirst sein. Und für mich ist das wie der letzte Ausweg gewesen. Ich genau gewusst, mein Leben, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr so zwischen diesen zwei Fronten sein, meiner Mutter, der Miliz. Immer müssen darauf angewiesen sein, ich bin erst 10 gewesen. Also, ich habe nicht können, mich dort irgendwie von meiner Mutter losreisen und dort hergehen. Man hat mich zwar auch schon probiert, jemandem wie zu versprechen, der sich um mich kümmern würde, der auch viel älter ist als ich, aber das hat auch nicht funktioniert. Und das ist das für mich wie die einzige Option noch gewesen. Und ich habe mich eigentlich auf einen Tod vorbereitet, auf einen Märtyrertod. Und in diesen Märtyrertod hinein ist dann eben der Gedanke gekommen, dass er auch Jesus da war, den ich immer reden konnte. Und kurz nachdem kommt meine Mutter mit dem. Mhm. Und da ist bei mir wie Hoffnung gekommen. Also in dieser ganzen Todessehnsucht und Lebensmüdigkeit, die ich dann war, ist eigentlich die Sehnsucht gekommen, es gibt Hoffnung. Ich könnte in der Schweiz, und ich habe die Schweiz kennt, ich bin mit der Schweizer Familie eben auch schon in der Schweiz gewesen. Und für mich ist die Schweiz einfach so, wow, das ist ein Ferienland in dem Sinn. Und ich habe gewusst, wow, da könnte ich in die Schule gehen, mal, das würde ich machen. Ja, das hat mich so gereizt. Und ich habe mir natürlich, ist mir nicht bewusst gewesen, was ich alles auch zurückgelassen. Aber mir ist, glaube ich, auch die Chance nicht ganz so bewusst gewesen, die ich schlussendlich auch bekommen habe.
Du bist dann wirklich mit 10 in die Schweiz gekommen, bist zurück in dieser Familie gewesen, in dieser Pflegefamilie. Es ist wirklich deine Familie geworden, wo du nachher, ja, das neues Leben wie drinnen angefangen hast. Du hast dir neue Ziel gesetzt, du hast auch eine ZEG machen, du hast die Ausbildung gemacht zu einer Pflegefachfrau. Und gleich die Lehre, die du vorhin schon ein bisschen erwähnt hast, die ist auch in der Schweiz geblieben, oder?
Ja,
die
so
Suche nach dem Sinn irgendwie.
Ja, genau. So nach dem ersten Hoch ist natürlich der wirklich auch zu Teufel gekommen, wo eigentlich wie mein Leben schon immer bestimmt hat. Und das ist wirklich eben, so wie du es vorher beschrieben hast, ich habe mich immer an irgendetwas festgehalten. Ich habe mir immer irgendein Ziel gesetzt oder vor allem eben auch an Menschen festgehalten, wenn mich jemand lieb hat, wenn mich jemand gerne hat. So habe ich mich eben auch daran festgehalten und habe relativ früh angefangen danach zu suchen, dass ich wie jemanden finde, der mich lieben kann, einen Mann finde, der mich lieben kann, der mich heiratete. Und habe immer meine Identität eigentlich von anderen abhängig gemacht. Und das bin ich natürlich immer leer gewesen. Ich habe auch sehr schlimme Angstzustände gehabt. Ich habe Verfolgungswahn gehabt. Ich habe mit mir selber nicht geschlagen gehabt. Wir haben mich selber verachtet. Ich habe Komplexe gehabt. Also ich bin rundum eigentlich total unglücklich gewesen und verloren gewesen. Also ich habe Gedichte gefunden und ich habe immer wieder geschrieben, ich bin in mir selber verloren gewesen. Das ist immer so mein Fundament oder meine Basic ist immer gewesen, ich bin verloren in mir. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin, wo ich hergehöre, wo ich her will. Und die Existenzberechtigung, die hat bei mir einfach nie stattgefunden.
Also jetzt hast du wie das Leben gehabt, das jetzt materiell gestimmt hat, oder? Genau. Du hast in der Schweiz alles gehabt, was du gebraucht hast. Du hast sogar eine liebende Familie gehabt, wo du drinnen bist. Aber innerlich hast du dich weiterhin so wie verloren gefühlt.
Ja, meine Seele war einfach noch leer gewesen, ja. Genau.
Du hast dann wirklich auch in der Schweiz mit 21 nochmal versucht, so dieser Todessehnsucht Ausdruck zu geben. Du wirklich wollen dein Leben beenden. Du hast einen Suizidversuch gemacht. Wie bist du zu diesem Entscheid gekommen? Und was ist aus dem Entscheid geworden? So?
Ja, das war im 96 gewesen. Ich hatte dann wirklich einfach ein Jahr gehabt, wo gerade ein bisschen zu viel auf einmal ist passiert. Also, es hat sich wirklich wie gehäuft. Und man sieht das ja oft noch so, wenn zu viel auf einmal kommt, ist genau der Moment, wo Menschen nicht mehr durchsehen. Und ich habe ja schon lange nicht mehr durchgesehen, bin mit mir selber nicht zurückgekommen. Aber ich habe dann im Frühling gerade Diabetes bekommen und ich habe Schocke über alles geliebt. Also, ich liebe es immer noch über alles. Habe mir aber vorgestellt, ich werde nie dürfen Schocke essen. Ich habe, eine Nacht daheim übernachtet, wo niemand daheim war. Und ich wirklich die letzte von meinen Geschwistern, die alleine mal eine Nacht übernachtet hat. Es ist nie etwas passiert. Und genau in dieser Nacht hat man versucht einzubrechen. Und ich mit meinem Paranoia, mit meinem Verfolgungswahn, habe natürlich das Gefühl gehabt, oh, ich werde beobachtet. Das hat sich wie alles bestärkt. Ich bin in einer dreijährigen Beziehung, die auseinandergegangen ist. Es ist ein Arbeitskollege ist gestorben. Ich habe mich an einem einzigen Mann noch wie festgehalten, und ich das Gefühl hatte, doch, vielleicht entsteht da etwas. Es ist so wie der letzte Faden war in meinem Leben und ich habe gemerkt, ich gehe in Abgrund, ich kann mich nicht mehr haben. Und wo er nachher auch wie es nicht mehr gesehen hat, und ich habe allen meine Vorstellungen selber mir und meine meinen Werten nicht mehr entsprochen, habe ich wie gemerkt, okay, ich kann nicht mehr, ich bin nicht lebensfähig, ich bin viel zu sensibel für die Welt, ich komme mit dem Leben nicht zu schlagen, ich bin nicht für das Leben gemacht und ich habe wirklich auch überzeugt, die Welt wird vielleicht so ein, zwei Monate trauern und dann ist gut. Man ist eigentlich dann froh, weil ich so viel Elend mit mir bringe, so habe ich mich immer gefühlt. Und ich habe das Gefühl, das ist der einzige Weg und das Richtige, was ich machen kann.
Ja, du hast es probiert, dich umzubringen. Wir müssen es, glaube ich, nicht mega detailliert beschreiben, wie, aber es ist wichtig, dass du es wirklich schaffst, oder? Dass es nicht einfach ein Versuch bleibt, sondern dass es wirklich dir gelingt, dich umzubringen, aber es ist dir nicht gelungen. Du bist nachher ins Spital gekommen, bist dort aufgewacht und hast realisiert, ich bin noch da. Wie war der Moment für dich gewesen?
Ja, für mich ist das wirklich ein schlimmer Moment gewesen. Ich habe ja genau gewusst, was alles auf dem Spiel steht. Ich habe Gott wirklich angefleht gehabt, dass er mir hilft, dass der Suizidversuch klappt. Und ich bin sicher gewesen, dass ich alles daran gesetzt habe, dass es klappt. Im Spital aufzuwachen ist für mich ein böses Verwachen gewesen. Ich habe gewusst, das kann jetzt mein ganzes Leben verändern. Die Ausbildung, ich war mit der Ausbildung gewesen. Und ich habe mich schlimmer gefühlt als vorher. Es war für mich wirklich eine schlimme Situation gewesen. Ich habe die Nacht dort verbracht, bin am nächsten Morgen aufgewacht und das Erste, was passiert ist, ist auch, dass ein Assistenzarzt ist gekommen und noch vor dem Rapport meine Brüste auf Krebs untersucht hat. Und ich habe auch dann genau gewusst, das ist etwas, was er nicht darf, was er nicht muss, aber wo ich jetzt einfach gerade einem Missbrauch ausgeliefert bin. Mir sind Tränen über das Gesicht gelaufen und ich habe mich nicht können wehren. Dort bin ich so hässlich auf die ganze Welt und auf Gott und bin nur noch am Toben gewesen. Ich habe natürlich niemandem gesagt, was passiert ist, aber ich habe recht rebelliert, habe gesagt, ich will mein Insulin wieder. Sie haben mir natürlich mein Insulin weggenommen, weil mir eine Überdosis gespritzt hat. Ich will mein Insulin wieder, sie ist schliesslich Diabetiker, ich will das selber managen. Bin nachher in ein Zimmer reingekommen, wo ich für mich allein sein konnte. Und habe gesagt, ich will noch auf mein Personalzimmer, das ich hatte, dort in der Nähe, wo ich war. Und meine Sachen geholt, meine Kleider geholt. Sie haben mich natürlich nicht gehen lassen, aber der Oberarzt hat dann wie entschieden, mal ich darf. Und ich habe dann ganz genau gewusst, jetzt habe ich noch eine zweite Chance. Jetzt könnte ich mir wirklich mein Leben versuchen zu nehmen, weil eigentlich ist der Suizidversuch genau geplant gewesen, aber ich bin gestört worden und habe das müssen einen Plan B machen und der ist eben nicht aufgegangen. Und so, als ich zurückgegangen auf mein Zimmer, das ich gemietet habe für die Praktikumszeit dort, habe ich noch alles vorbereitet gehabt. Und ich bin auf das Bett gehockt und habe gewusst, jetzt kann ich meinem Leben ein Ende setzen, jetzt kann ich es definitiv machen. Und ich habe dann wie wirklich so wie spürbar gemerkt, dass Gott neben mir ist. Und habe wie das Gefühl gehabt, er sagt mir, hey Flo, du hast eine zweite Chance bekommen, du hast überlebt, ich habe dich nicht lassen sterben. Willst du das wirklich machen? Und in dem Moment, also ich glaube, man wünscht sich so ein bisschen ganz klar mal Gott zu hören und ihn spürbar neben sich zu spüren, aber in dem Moment hatte ich so keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte das nicht, aber gleich ist das für mich so real gewesen und ich habe mir das müssen überlegen. Und ich habe dann Gott einfach wie können sagen, schau, ich finde kein Ja zum Leben. Aber ich kann dir einfach ein Nein zum Sterben sagen. Das ist das, was ich heute fertig bringe. Und so habe ich meine Sachen gepackt und bin zurückgegangen ins Spital, in mein Zimmer. Genau.
Mhm. Das heisst, du bist eigentlich recht freudlos zurück in dein Leben, oder? Du hast deine Ausbildung beendet, du hast aber auch einen Mann wieder lernen können. Du hast geheiratet, aber die Ehe ist nach 3 Jahren auseinander. Und das wiederum war dann so ein Moment, wo du das Burnout hattest, wo du wirklich auch wieder so an einen richtigen Tiefpunkt gekommen bist und das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter.
Es ist sehr umfassend, was alles in meinem Leben passiert ist. Aber dort am Zerbruch und an dem Burnout, also es hat wirklich bis zum Burnout müssen kommen, wo ich bin dann am Morgen mal aufgestanden und habe einfach nicht mehr können reden, fast nicht mehr laufen, nur noch rennen können. Und in dem Moment habe ich gewusst, ich brauche jetzt einfach wirklich Therapie. Und bin dann auch zu einer Therapeutin gekommen, die mit Gott unterwegs ist. Und sie hat mich dort sehr gut begleitet. Was mir gut da hat in dieser Therapie, ist eigentlich gewesen, dass sie mich, ja, meine Not wie gesehen hat. Sie hat verstanden, es hat ihr Leid für das, was ich erlebe. oder erlebt habe. Aber sie hat mir doch auch wie gesagt, du entscheidest, wie es weitergeht. Also das ist für mich schon so ausschlaggebend gewesen, das zu verstehen. Ich bin nicht einfach ausgeliefert mit der Vergangenheit.
Mhm.
Und auch jemand, der nicht einfach Mitleid hat, sondern einfach sagt, hey, das ist schlimm, was passiert ist. Aber schau, die Zukunft ist vor dir. Mhm. Das ist sicher ein grosser Punkt gewesen, der mich weitergebracht hat.
Und du hast gesagt, sie ist mit Gott unterwegs. Damit meinst du, dass sie den Glauben wie auch hat einfließen in eure Therapie?
Genau, genau.
Wie hat das denn für dich ausgesehen?
Also wir haben oft über Glauben auch geredet. Das ist für mich auch wichtig gewesen, weil der Glaube ist ja für mich etwas essentielles gewesen in meinem Leben. Also es ist wirklich, es ist da gewesen. Ich habe immer mit Gott geredet. Er ist für mich jemand gewesen, wo ich alles hat dürfen erzählen, was ich manchmal bei Menschen nicht gewusst habe, was darf ich erzählen, was darf ich nicht. Aber was es auch noch ausgemacht hat, sie hat wirklich, manchmal hat sie so gesagt, schau, es gibt Momente, wo ich einfach nur höre, was der Gott dort sagen. Und wir haben manchmal auch zusammen gebetet, das hat mir auch gut da, aber ist jetzt gleich auch nicht das gewesen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, das hilft jetzt meinem Leben weiter. Ich denke, es sind wirklich Sachen gewesen, wo sie mir gesagt hat, wo mich weitergebracht hat, was schon auch mit dem Glauben zu tun hat, du bist geliebt, du bist gewollt, was auch immer. Aber ich habe mir auch immer eingeredet, ganz ehrlich, Gott ist so ein grossartiger Gott, der sagt in der Bibel auch, jeder Mensch ist wichtig und ich liebe alle Menschen und der muss die kleine Flo auch noch dazu nehmen. Also er hat nicht grosse Wahl. Ich habe immer das Gefühl, ich habe so einen Spezialstatus, mich kann man eigentlich gar nicht lieben. Und es ist ganz am Anfang von diesen Therapiesitzungen, sie hat noch nicht so viel über mein Leben gewusst, hat sie wie das Gefühl gehabt, sie will einfach mal hören, das macht sie sonst durch. Sie hört einfach, was sagt ihr Gott und sie redet quasi wie in der Ich-Form zu mir, was Gott ihr sagt. Und dann hat sie mit dem angefangen und das hat mich, sie hat mich gefragt, ob ich mich darauf einlasse, für mich so ein bisschen speziell gewesen, aber gefunden, ja, habe ja nichts zu verlieren.
Mhm.
Und was sie dann gesagt hat, das hat mein Leben wirklich radikal verändert. Das ist für mich wirklich, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Das ist der Moment gewesen, wo ich sagen kann, ich bin bis zu dem Zeitpunkt, habe ich in einem Schwarz-Weiß-Film gelebt und plötzlich bin ich in einer farbigen Welt angekommen. Also es hat wirklich den Blick, mein Blick geändert, mein Leben geändert. Ich bin in einem Rollstuhl gewesen, auch einen Aufstand laufen. Es ist so radikal gewesen. Und das, was Gott mir gesagt hat, durch sie, ist eigentlich gewesen, hey Flo, wo du geboren bist, bin ich am Geburtsbett gewesen von deiner Mutter. Ich bin da gestanden und habe auf dich gewartet. Mir sind Tränen über das Gesicht gelaufen, weil ich mich so auf dich gefreut habe. Und wo du die erste Schrei hast rausgelassen, habe ich deinen Arm genommen, weil ich gewusst habe, die habe ich mir gewünscht, so wie du bist. Der Mensch, wo du bist, den habe ich genau wollen. Und es gibt keine zweite Person. Und ich liebe dich über alles, egal ob man dich hat wollen oder nicht. Egal, was deine Umstände sind. Und das... Ja, das berührt mich heute noch. Das ist wirklich der Moment gewesen, wo mir so eingefahren ist, wo ich wie gewusst habe, er und ich allein, das reicht. Ich brauche keinen Mann, ich brauche keine Familie, ich brauche nichts, damit ich lebenswert bin. Und das hat mich so verändert, das hat mir so einen Frieden gegeben, dass mein Leben wirklich hat angefangen, umstrukturiert werden. Also es hat wirklich, es ist langsam immer heller geworden. Und ich habe wie verstanden mit der Zeit auch, dass das etwas ist, wo Gott einfach jedem Einzelnen will sagen. Er liebt jeden Einzelnen. Und weisst, ich staune darüber, ich laufe durch Bern und Bern ist einfach voll Menschen. Wir reden über eine Überbevölkerung. Und doch einfach wie zu wissen, jeder einzelne Mensch ist so geliebt. Und das hat mögen mein Herz wirklich heilen.
Mhm.
Und ich habe einen Platz gefunden, wo ich gewusst habe, egal wie tief sie fallen, egal was ich geleistet, egal was ich erlebt habe. Es ist einer da und mit dem schaffe ich alles.
Mhm.
Und so ist es so, ja.
Du hast gesagt, dein Leben hat sich einfach umwandeln, umstrukturieren, umgestalten. Was lebst du heute für ein Leben?
Ja, gell, ich habe die Abhängigkeit von Menschen verloren. Das ist etwas ganz Wichtiges gewesen. Der Verfolgungswahn ist weggegangen. Wirklich ganz langsam, aber wie soll ich sagen, einmal, zweimal und dann ist es weg gewesen. Ich habe noch so einmal, zweimal wirklich so akute Situationen gehabt, wo ich fast nicht mehr geschafft habe, aber gemerkt habe, hey, ich bin fest, ich weiss, eigentlich der Schöpfer vom Universum, der Gott, der uns bedingungslos gibt, der ist auf meiner Seite, der ist da. Und das kannst du fast nicht aus eigener Kraft dem lossprechen. Ich habe einen Mann dürfen kennenlernen, wo ich aber meine ganze Hoffnung eben nicht auf ihn gesetzt habe, sondern ihm von Anfang an können sagen, hey, look, Du musst dir bewusst sein, du bist nicht meine erste Anlaufstelle. Du bist auch nicht die wichtigste Person in meinem Leben. Du bist die wichtigste Person auf dieser Erde. Aber für mich ist Jesus der, der einfach immer an meiner Seite ist. Und, hat es wirklich auch so dürfen, anfangen leben mit ihm, hat durch ihn dürfen auch wirklich wahre Liebe erleben. Also, ich habe vorher gar nicht geliebt. Ich habe nicht gewusst, wie das ist, jemanden zu lieben. Ich bin wirklich einen Heilungsprozess durchgemacht. Ich habe wie ein neues Gefühl für Liebe bekommen, ein neues Gefühl für Sexualität bekommen. Ich bin wirklich rundum geheilt worden. Und ich habe wie gemerkt, all das, was ich durfte erleben, das ist für mich so ein grosses Wunder. Es gibt kein Medikament auf dieser Erde. Es gibt keinen Arzt, der mir das hat können, die Heilung zusprechen, die ich bekommen habe. Und das muss einen Sinn geben. Das muss ich weitergeben. Und das ist das, was mein Mann und ich seit 19 Jahren machen. Wir leben jetzt seit 19 Jahren mit jungen Erwachsenen, Jugendlichen, die selber in einer Krisensituation sind, leben wir zusammen im Bremgarten, in einem offenen Haus.
Mhm.
Genau.
Wo sie kommen können und wo sie es daheim finden.
Das ist unsere Stärke, ihnen ein Zuhause zu geben, ihnen emotionale Verbindlichkeit mit ihnen zu leben und mit ihnen einen Weg zu gehen und Hoffnung zu geben, wirklich die Hoffnung, weil die Hoffnung gibt's, die gibt's wirklich für jeden Mensch. Und ich denke, es gibt nichts, was in meinem Leben nicht geheilt worden ist. Ich bin noch ich weiss, dass ich manchmal Tiefgang habe mit meinen Gedanken, dass ich vielleicht manchmal schon dazu tendiere, den Tag geht schwarz und grau zu sehen. Das ist nicht so, dass einfach alles nur noch rund läuft und alles nur noch gut ist, nur noch Sonnenschein ist. Im Gegenteil, ich habe seither schon so viel Schlimmes wieder erlebt. Aber einfach das zu wissen, ich bin in einem Hang, ich bin auf einem Boden, ich bin auf einem Fels, wo einfach nicht wankt, egal wie viel da dran gerüttelt wird, das gibt einem so eine Stabilität. Und für mich ist das so ein grosses Wunder, dass ich so ein neuer Mensch werden durfte und dass ich Angst nicht mehr kenne.
Mhm.
Das ist für mich kein Thema mehr in meinem Leben.
Mhm. Merci vielmals, Florida, dass du uns da von deiner geballten Ladung erzählt hast, von deiner Geschichte. Da ist so viel Leben drin. Merci vielmals.
Sehr gerne geschehen. Danke für die Möglichkeit.
Ich kenne keine Angst mehr, sagt Florida Zimmermann. Und das nach einer Kindheit in Terrormiliz, nach traumatischen Erlebnissen und einer entwurzelten Kindheit. Also, wenn das nicht Hoffnung macht. Und noch mehr Hoffnung gibt es dank Spenden. Wenn du findest, diese Geschichte ist etwas wert, dann freuen wir uns auf deine Unterstützung. RF Medien und Zwisavis finanzieren sich nämlich dank Spenden. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Nächste Woche, wie immer am Donnerstag, kommt das nächste Vis-à-vis bei meiner Kollegin Ruth Stutz. Ich wünsche bis dann eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.